Herzlich willkommen an Bord unseres Flugbegleiter-Podcasts Heldinnen in Strumpfhosen. Die Flugzeugtür ist zu, das Gepäck verstaut und zum Schluss bitten wir euch jetzt auf eure Sitzplätze zurückzukehren, den Sitzgurt zu schließen und die Folge mit uns zu genießen. Eure Themenwünsche und euer Feedback könnt ihr uns gerne auf Instagram @Heldinnen in Strumpfhosen schicken. Mikro? Check.
Schrank?
Check.
Ja, dann kann's ja losgehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts
Heldinnen in Strumpfhosen. Hallo zurück.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, Ellen und ich haben uns jetzt gerade zusammengesetzt für unsere nächste Folge. Und ja, ich komme jetzt gerade von der Langstrecke. Wir wollten uns heute tatsächlich schon ein bisschen früher treffen. Allerdings, typisch Flugbegleiterin, habe ich nach der Langstrecke verschlafen. Wie ist das bei dir, Ellen? Du kennst das ja auch.
Ich kenne das sehr gut. Ich kenne dieses ganz tiefe Schlafen, was man dann hat. Und man, ja. Also ich versuche ja immer strategisch zu schlafen und versuche mir dann auch immer, also den Wecker, natürlich stelle ich mir immer einen Wecker, aber manchmal schalte ich den Wecker im Schlaf aus. Das ist eine Kunst, die ich perfektioniert habe. Aber ich versuche das wirklich zu vermeiden, wenn man dann in der Nacht nicht schlafen kann. Und dann zieht man den Jetlag halt mit sich mit. Aber ich kenne das, wenn man einfach so müde ist, dann bringt es auch gar nichts, sich da zu zwingen, weil da kommt nur Blödsinn dabei raus.
Ja, da sind wir beim Thema unserer einen Folge, Müdigkeit und Jetlag, wie man damit umgeht. Und ich glaube, da hatte ich ja auch erzählt, dass ich jemand bin, der nämlich dann einfach versucht zu schlafen, wenn er müde ist und das dann aber eskaliert nach der Langstrecke. Und genau das ist heute passiert. Also ich glaube, ich bin um 14:30 ins Bett. Es ist jetzt 20 Uhr. Und ja, ich habe den Wecker auch im Schlaf ausgestellt.
Der hilft dann für die Nacht nur der Lavendelspray und im Not- und Wahlgesänge und im Notfall ein Spritzer Melatoninspray, falls du in der Nacht wirklich nicht schlafen kannst.
Obwohl ich sagen muss, dass ich da ja echt gar nicht mal so ein Problem mit habe. Also ich gehe dann wahrscheinlich heute schon ein bisschen später ins Bett, aber so, dass ich jetzt schlaflos bis in die tiefe Nacht wach bin, ich glaube, das wird nicht passieren, weil ich bin da irgendwie, ich kann dann immer schlafen.
Da drücke ich dir die Daumen.
Danke.
Für mich geht es morgen in der Früh los. Ich bin morgen auf der Kurzstrecke wieder. Und ich freue mich sehr, weil ich war jetzt sehr viel auf der Langstrecke und ich mag den Mix zwischen Kurz- und Langstrecke sehr gern. Voll. Und ich freue mich jetzt in nächster Zeit wieder mehr von Europa sehen zu können. Tatsächlich bei einer Tagestour sieht man nichts außer dem diesen Finger zum Flughafen. Mehr sieht man meistens gar nicht, aber immerhin.
Ja, na, das stimmt aber. Und das ist auch so entspannt, weil beides hat ja seine Vor- und Nachteile und dann ist es einfach schön, das durchmischt zu fliegen. Ich habe jetzt gerade total meine Langstreckenphase, weil ich so viel Kurzstrecke in der letzten Zeit geflogen bin und genieße das total. Aber ja, die Kurzstrecke ist auch so schön mit den Stops zwischendrin, wenn man diese Touren über mehrere Tage fliegt. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja, genau. Aber in der heutigen Folge reden wir über Klischees bei Flugbegleitern. Wir haben euch ja abstimmen lassen und die Abstimmung ist genau 50-50 rausgekommen zwischen besondere Ereignisse an Bord. Das war übrigens bis jetzt unsere bestgehörteste Folge. Vielen, vielen Dank. Wir haben da über 1000 Aufrufe auf diese eine Folge und wir haben uns so unglaublich gefreut.
Das ist wirklich cool.
Und die zweite Option waren eben Klischees bei Flugbegleitern. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, erstmal über die Klischees zu reden und in einer anderen Folge dann sehr gerne nochmal über besondere Ereignisse an Bord.
Und vor allem diese besonderen Ereignisse sind nochmal was Besondereres, weil es nämlich eure besonderen Ereignisse an Bord sind. Wir haben euch ja zum Gewinnspiel gefragt, ob ihr uns eure schönsten Fliegergeschichten einsenden könnt. Und da möchten wir dann bei der nächsten Folge eine Special-Folge mit euren Geschichten machen. Und wir haben euch auch nicht vergessen. Wir waren nur viel unterwegs und die Sticker inklusive kleinen Dankeskarten werden wir auch im Laufe der nächsten 1-2 Wochen verschicken.
Die sind jetzt auch endlich fertig, die Dankeskarten. Die sind kommen und sie schauen so gut aus und ich freue mich voll. Und die Sticker dazu und
die Verpackung allein.
Ja. Wir haben das nämlich über Canva gemacht, falls ihr das kennt. Ich bin ein großer Fan und dort kann man nämlich ja alles drucken lassen und das ist in einer sehr schönen Verpackung gekommen und wir haben die schon so bewundert, dass wir das gar nicht so richtig aufmachen wollten,
weil es so schön ist. Ja, sieht so schön aus. Allein für dieses Päckchen, für diese Kartonverpackung hat es sich schon gelohnt.
Genau.
Na gut, ja, heute machen wir es so, dass Ellen mal die Klischees vorliest und dann werden wir da mal drauf reagieren. Also starten wir mit der Nummer 1, oder?
Starten wir mit der Nummer 1, genau. Klischee Nummer 1, Flugbegleiter sind immer schlank und wunderschön. Sie sehen immer makellos aus und sind sehr auf ihr Äußeres bedacht. Das sind jetzt von mehreren Leuten die Klischees, die eingeschickt worden sind, aber ich finde, sie passen thematisch zusammen. Deswegen habe ich sie jetzt einfach mal zusammengefasst.
Ja, also das ist erstmal ein ganz großes Kompliment an uns, weil das bedeutet ja, dass wir alle immer so wahrgenommen werden. Und das finde ich, fühle ich mich gerade sehr geschmeichelt.
Vor allem, wenn man so nach der Langstrecke aussteigt und sich fühlt wie der letzte Penner in seiner Uniform.
Das größte Kompliment, das dir da auch jemand geben kann, ist, wenn du dann auf der Basis bist und jemand zu dir sagt, kommst du gerade oder gehst du?
Oh, ja.
Und dann denke ich mir immer nur so, ich komme gerade, aber danke.
Also ich muss sagen, ich bin schon auf mein Äußeres bedacht. Das war ja aber schon, bevor ich geflogen bin. Ich gehe ja sehr gerne zur Maniküre, aber wenn ich versuche, mir das jetzt endlich mal selber beizubringen, du machst es ja auch selber und sparst damit voll viel Geld, aber ich mag diese Termine, wo man sich so, also ich mag es zum Facial zu gehen, meine Nägel zu machen, ich mag es mir vorm Flug fertig zu machen, ich fühle mich in meiner Uniform auch wohl und deswegen finde ich das auch voll das schöne Kompliment. Also vielen, vielen Dank.
Ja, also ich mache mit den Nägeln, da gehe ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen auch wieder zum Nagelstudio, weil einfach, ja, auch diese, wie du sagst, dieses drumherum, ne? Wenn du dich dann da hinsetzt und dann weichen die so deine Nägel ein, das finde ich auch super. Also ich habe jetzt das letzte Mal, also kleiner Tipp, wie man trotzdem sparen kann. Ich finde, dass man ja immer relativ schnell wieder hin muss, wenn man dann es auffüllen lassen muss. Und ich habe mir ja während Corona dieses Set mit dem UV-Licht und Shellac und Gel auch gekauft. Und jetzt habe ich es das letzte Mal so gemacht, da hatte ich auch keine Zeit, zum Nagelstudio zu gehen, dass ich dann einfach unten quasi, wenn das so ein bisschen rauswächst, dann habe ich das mit meiner elektrischen Feile halt angefeilt und habe dann quasi mit Shellac drüber lackiert. Und die Nägel ein bisschen gekürzt. Und so könnt ihr dann quasi einen Termin skippen und spart ein bisschen Geld. Und das sieht meistens trotzdem toll aus, weil die Gelbasis ja immer noch über fast den ganzen Nagel geht.
Smart. Mein Tipp wäre es, und das mache ich tatsächlich einmal so, weil ich bin zu geizig, öfter als einmal im Monat hinzugehen, weil es echt teuer ist.
Mhm.
Ich suche mir immer eine sehr neutrale, durchsichtige Farbe quasi aus, die so ein bisschen rosa ist, aber dass man jetzt den Übergang nicht so genau sieht, wenn der Nagel auswächst. Und meine Kosmetikerin ist schon irgendwie total gelangweilt von mir, weil die immer die gleiche Farbe nimmt, seit 3,5 Jahren. Aber ich finde sie einfach perfekt, weil selbst wenn mein Nagel jetzt ausgewachsen ist, ich schaue gerade auf meine Nägel, ich habe leider erst nächste Woche einen Termin gekriegt, aber es geht noch. Also
ja.
Ist noch okay.
Ich habe irgendwie so einen Herrn, der mir immer meine Nägel macht und ich weiß nicht, bis jetzt konnte ich ihn nie zufriedenstellen, was meine Farbwahl anging. Irgendwie jedes Mal verzerrt er immer so sein Gesicht, wenn ich sage, was ich haben will. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt entweder French machen lasse, aber dieses coole French, was so ganz dünn ist und dann so oval am Nagel entlang, weil ich habe so spitz-oval gefeilte Nägel. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Genau, entweder dieses dünne French oder halt auch bei uns ist ja uniformtechnisch das auch sehr eingeschränkt, dass ich dann entweder ja Natur mache oder halt Bärentöne oder Rot. Und da verzieht er immer so das Gesicht. Ich glaube, der würde halt sich gerne da ein bisschen mehr ausleben.
Ja, ich habe für die Hochzeit einmal so ein bisschen mehr gemacht mit Glitzer und an den Ringfingern, also auf den Ringfingern, dass es so ein bisschen Nageldesign oben war. Aber ganz, ganz, ganz schlicht, weil ich eigentlich gar nicht so der Typ dafür bin, aber so ein bisschen Glitzer auf den Ringfingern wollte. Und da hat sie sich so gefreut damals, dass sie dann sofort ein Foto gemacht hat für die Instagram-Seite von diesem Nagelstudio.
Ja.
So, und Rot mache ich sonst auch nur zu Weihnachten, aber sonst bin ich auch immer sehr beige, neutral, rosa, durchsichtig.
Das passt auch zu allem, ne? Weil ich finde das so schwierig, auch wie du sagst, bei roten Nägeln fängt es schon an, dass es dann halt auch bei der Kleidung irgendwie nicht so ganz passt. Und ich finde Rot sehr extra, also das ist dann schon immer sehr, ja gerade im Sommer sehr schwer, finde ich.
Bin ich auch, ja.
Ja.
Und man sieht halt sofort, wenn was absplittert. Und da kommen wir auch schon wieder ein bisschen zu diesem Klischee zurück, dass wir immer so makellos aussehen. Weil ich finde, wenn die Nägel halt so abgesplittert sind dann, und man eben auf Höhe der Augen der Gäste so arbeitet mit seinen Wagen und ihnen die Getränke hinstellt oder das Essen, dann fällt es halt voll schnell auf und das mag ich überhaupt nicht.
Nee, oh, das ist. Ich hatte das auch schon mal und es ist mir unfassbar unangenehm. Also, ich achte auch immer darauf, dass da Hände, ich meine, wir servieren da auch Essen und das, ne, Hygienefaktoren spielen da ja auch eine Rolle und da muss man schon gucken, dass das alles sitzt. Und Haare natürlich auch. Ich meine, wenn man da, ich finde, die Uniform ist halt sehr schick. Es ist ja wie so ein Business-Kostüm. Und wenn du da halt dann irgendwie die Haare nicht schön hast oder verstrubbelt, dann ist das nicht so schön.
Ich finde es ja ganz schlimm, wenn die Schuhe so abgewetzt sind oder wenn man so sieht, man hat schon mit dem Schuh echt oft gegen den Wagen getreten, um die Tür zuzumachen. Und vorne in der Spitze ist das Leder halt so schier schon. Mhm. Oder wenn das halt so staubig ist oder einfach, dass der Schuh nicht so glänzt, das stört mich auch immer. Also ich glaube, wenn ich mal Kabinenchefin werden sollte, würde ich da irgendwie nicht sehr beliebt sein, weil ich auf solche kleinen Details halt echt Wert lege. Aber ich finde es einfach, es gehört halt irgendwie zu dem Job dazu.
Ja, und ich finde auch, also es heißt ja auch, dass diese Uniform so eine Art Barriere zwischen deinem eigenen Selbst und dieser Außenwelt in dem Moment ist, weil man muss ja auch viel abkönnen in dem Beruf. Man gerät in schwierige Situationen oder muss da deeskalieren oder hat schwierige Anliegen, die geregelt werden müssen und so. Und ich finde, wenn du dann halt einfach, erstens trittst du souveräner auf, finde ich, wenn du ordentlich zurechtgemacht bist, du hast ein anderes Standing und es ist für dich einfach auch angenehmer, weil du da stehst und das ist so dein Schutzpanzer um dich herum. Und dann lässt du das auch nicht so an dich heran.
Und wenn du dann heimkommst und der Flug vorbei ist und du die Uniform ausziehst, dann lass du das alles hinter dir, was da irgendwie schiefgelaufen ist auf dem Flug. Und das finde ich, das hat mir mal eine Trainerin im Kurs erzählt und ich habe mir so gedacht, so ja, aber wie soll denn das gehen? Also ich meine, wenn mich was richtig ärgert, dann denke ich da oft tagelang später noch drüber nach. Aber es funktioniert wirklich, wenn man so bewusst die Uniform auszieht, duschen geht danach, dann ist der ganze Schmarrn ist dann weg aus dem Kopf und dann geht es dann auch wieder gut.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Ja.
Genau. Nächstes Klischee. Flugbegleiter lesen Ansagen ab. Natürlich lesen wir Ansagen ab.
Also bei der Menge an Ansagen, wenn man, also gut, es gibt, grundsätzlich macht ja der Kabinenchef die Ansage.
Genau.
Da gibt es auch viele, die bestimmt auswendig können. Aber boah, das sich alles zu merken, also teils machen sie das auch auswendig, aber grundsätzlich ist es normal, dass die abgelesen werden.
Also ich helfe voll gern mit den Ansagen, weil ich finde, es sind halt echt teilweise so viele, dass man da irgendwie gar nicht mal nachkommt. Und wenn man Kabinenchef ist dann und man vielleicht viel auf der Kurzstrecke ist, dann ist man das wahrscheinlich irgendwann erleid, jeden Tag das Gleiche da runterzurattern. Und viele können es ja auswendig. Und so diese Standardansagen kann ich meistens auch auswendig, aber was mir einmal passiert ist, ganz am Anfang war ich mal voll übermotiviert und habe gesagt, ich helfe voll gern mit den Ansagen. Und dann ging es irgendwie darum zu sagen, herzlich willkommen in bla bla. Und wir sind so viel an dem Tag geflogen, dass ich die falsche Stadt gesagt habe.
Ja, der Klassiker.
Und die Leute in der ersten Reihe so mega verwirrt reingeschaut haben. Man denkt immer, die Leute hören gar nicht zu, aber das stimmt nicht, sie hören zu.
Ja, und dann musst du immer noch so eine korrigierende Ansage machen, weil es dann echt Leute gibt, die denken, es könnte passieren, in den falschen Flieger
einzusteigen. Ja, genau.
Aber es ist ja nett. Das heißt, sie vertrauen uns so sehr, dass sie sich denken, die wissen schon, was sie da vorne machen. Aber nein, wir sind auch nur Menschen und wir machen auch Fehler.
Aber es ist ganz normal, dass man abliest, weil sich die Ansagen immer wieder ändern. Vor allem jetzt mit Corona haben wir super viele extra Ansagen gehabt. Und manchmal gibt es einfach Situationen, wo es eine Ansage braucht, die man irgendwie gar nicht so oft dabei hat. Und dann muss man die erstmal suchen und klar liest man die dann ab.
Ja.
Ich finde es aber auch wichtig, dass man nicht so eine Angst vor den Ansagen hat, weil es sein kann, dass man irgendwann mal wirklich alleine dasteht, eine Ansage machen muss, zum Beispiel nur einen Arzt ausrufen muss. Und ganz viele, die nie Ansagen machen, sind dann so gehemmt vor dieser Menge an Leuten, plötzlich das Telefon zu nehmen und irgendwas reinzureden. Mhm. Deswegen finde ich das voll wichtig, dass man das sich immer wieder mal traut zu machen
und ja,
das
ein bisschen übt. Und Fun Fact, also dass die Ansagen teilweise so professionell und schön klingen, ist natürlich auch kein Zufall, denn jedenfalls bei unserer Airline bekommt man Ansagentrainings. Das bedeutet, da kommt ein Stimmtrainer, der mit dir nochmal darüber spricht, wie du deine Stimme einsetzen kannst und wie du dafür sorgen kannst, dass die Ansage professioneller klingt.
Genau, deswegen finde ich es so witzig, dass es Piloten gibt, die auf Deutsch voll, also Piloten machen ja auch Ansagen und dann reden sie irgendwie so, ja, übers Wetter und den Flugverlauf und wünschen den Gästen einen schönen Flug und auf Deutsch klingt das meistens eh noch ganz gut, Aber wenn es dann aufs Englische geht, oh mein Gott, es ist so, als würden sie sich dieses Mikro in den Mund stecken und damit diese Ansage runterrattern. Versteht gar nichts mehr.
Ich weiß auch gar nicht, glaubst du, die bekommen Ansagentraining? Wahrscheinlich dann eher nicht, ne?
Glaub nicht, aber ich habe mal von einer Kollegin gehört, dass es, also als Witz, dass das Einstellungskriterium ist, kein Englisch zu können, damit sie möglichst schlechte Ansagen auf Englisch machen.
Also ich bin ja neulich mit meinem Bruder zum ersten Mal geflogen und als er dann eine Ansage gemacht hat, dann bin ich mit meinem Handy ganz schnell in die Toilette gerannt, weil man es da ja nicht sieht, und habe dann so mein Handy an das oben an den Lautsprecher gehalten, weil ich da auch meiner Mutter dann zeigen wollte, wie toll er die Ansage macht. Er hat das tatsächlich sogar ganz gut gemacht. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber grundsätzlich, ja, gebe ich dir recht. Manchmal versteht man da nicht so viel.
Also ja, wir lesen sie ab, aber ich finde, es ist in Ordnung. Also,
ja, auf jeden Fall. Also ja, genau, weil, als du gesagt hast, Corona, ich übernehme auch gerne Ansagen und bekomme da immer Komplimente für meine Stimme, was ich sehr lustig finde, weil wir hier den Podcast haben und es dann immer heißt, wir beide haben so eine angenehme Stimme. Aber tatsächlich, bei den Ansagen habe ich auch schon das Feedback bekommen, es wäre so gemütlich, wenn ich Ansagen mache.
Oh.
Und da war auch eine Ansage, die ging 6 Minuten lang. Es waren anderthalb DIN A4 Seiten, Deutsch und Englisch. Und da hat dann unsere Kabinenchefin mich auch gefragt, ob ich die nicht übernehmen möchte. Und ja, habe ich dann gemacht. Ich habe da echt 6 Minuten durchgeredet. Das ist der Wahnsinn gewesen.
Danach musst du erstmal einen Schluck Wasser trinken.
Total. Und mit der Maske, das finde ich, unterschätzt man auch. Du musst ja zwischendrin, also ich rede tendenziell zu schnell. Und unter der Maske kriegst du dann so eine kleine Atemnot, weil du dann halt immer so schnell einatmest, um dann das Nächste zu sagen. Aber wenn du 6 Minuten wirklich durchsprichst, dann ist das, muss man Atempausen aktiv da einplanen, damit man nicht vom Stuhl fällt.
Also ich habe das Feedback gekriegt, dass mein Dialekt einfach so nett klingt mit den Ansagen.
Ja, das ist auch richtig schön.
Aber ich sprich auch zu schnell tendenziell. Und da habe ich den Tipp gehört, falls das vielleicht irgendjemandem mal hilft da draußen, dass man nach jedem Satz quasi sich vorstellt, man steht vor einer Gruppe und bei dem letzten Satz hat man eine Person angeschaut und bevor du den nächsten Satz anfängst, schaust du die andere Person an. Und damit hast du immer so eine kurze Pause zwischen den Sätzen und es ist dann schon mal viel angenehmer zum Zuhören.
Ja, oder, und das kann ich immer noch nicht, also ich versuche es zu vermeiden, M zu sagen, aber statt M eine Pause zu machen bewusst. Und das klingt richtig, richtig gut. Ich habe mir das mal angehört. Das war nämlich auch so ein Stimmtrainer, der dieses Video gemacht hat. Und der hat wirklich in den Momenten, wo ich M gesagt hätte oder irgendein anderes Füllwort benutzt hätte, da hat er einfach eine Pause gemacht. Und das hat total eindrucksvoll geklungen.
So wie wenn ich immer genau sage, ich hoffe, das hat sich ein bisschen gelegt im Laufe der Podcast-Karriere.
Genau. Aber das war so lustig in der ersten Folge wirklich. Da haben doch alle da noch mitgezählt und Nachrichten geschickt. Aber ich ja genauso. Das war so lustig. Und dann wurde es doch abgelöst durch irgendein anderes Füllwort.
Ich hoffe, dass ihr jetzt keine Füllwörter mehr verwendet. Ich bemühe mich voll, aber ihr rastet.
Passt. Bis jetzt haben wir noch kein negatives Feedback bekommen.
Kannst du mal schreiben, ob euch das irgendwie einmal aufgefallen ist, weil mir fällt es jetzt ehrlicherweise nimmer auf, aber ja, wenn man so mehrere Folgen hintereinander am Stück hört, dann kann es schon sein, dass ihr da irgendwelche Wörter einbastelt, die eigentlich null Sinn ergeben. Also, ja, kannst mir gerne Feedback geben.
Ich finde, wir haben uns sehr weiterentwickelt. Ich finde, dieser Podcast hilft auch total dabei, seine Kommunikationsweise zu reflektieren.
Auf jeden
Fall.
Und
auch im Gespräch miteinander. Ich finde das so spannend, weil du ja so darauf achten musst, den anderen auch zu Wort kommen zu lassen. Und ich finde, dieser Podcast bereichert mein Kommunikationsleben enorm.
Ich finde halt, dass man viel aktiver dann zuhört und die merkt es auch, dass sie das außerhalb des Podcasts, wenn ihr jetzt mit jemandem spricht, dass sie dann nicht bei meinen ersten Gedanken, wenn jemand mir was erzählt, gleich einhakt und den unterbricht, sondern dass sie den wirklich aktiv aussprechen lasse. Kurz Pause und dann gehe ich drauf ein. Und ich glaube, das ist ja für die andere Person voll angenehm, weil die Leute mögen es voll gern zu reden. Ja. Und genau.
Genau.
Verdammt.
Kommen wir zum nächsten Punkt.
Genau, nächster Punkt. Flugbegleiter lieben es, wenn die Passagiere yes auf die Frage Beef oder Chicken sagen.
Love it.
Kaffee mit Milch oder Zucker? Ja.
Das war das Beste. Und dann gehst du weiter und dann ziehen sie total so echauffiert an deinem Ärmel, wie du es wagen kannst, einfach weiterzulaufen, ohne ihnen noch Milch und Zucker zu geben. Wo ich mir denke, hä, das verstehe ich.
Ja, vor allem, wenn man dann so fragt, brauchen sie Milch und Zucker? Nein, ich trinke meinen Kaffee schwarz. Entschuldigung, sie haben meine Milch vergessen. So, hä? Was?
Da würde ich wirklich dann echt in dem Moment gerne mal nachfragen. Warte mal, können wir diese Situation gerade ganz kurz mal rekapitulieren und erklären Sie mir das mal bitte?
Ja, ich bin da dazu übergegangen, wenn man am Ende der Economy Class, man hat ja meistens A2er Auswahl, also manchmal Chicken oder Pasta. Und ganz oft ist es, mein veganer Herz blutet leider, dass das Chicken natürlich sehr beliebt ist und da schnell aus ist, man da nur noch Pasta hat. Und ich bin dann dazu übergegangen, zu sagen, wenn es jetzt zum Beispiel Lasagne gibt, dass sie dann sagt, Lasagne oder Pasta. Und dann sind die Leute voll so, oh, ja, was nehme ich denn jetzt?
Direkt zum Vegetarier.
Oder so Rigatoni oder Pasta oder Nudel oder Pasta auf Deutsch. Und das funktioniert sehr gut. Die Leute checken das ja gar nicht. Und was auch hilft, ist zuerst das zu sagen, was es noch gibt und dann ganz schnell das, was es nicht mehr gibt. Weil dann merken sie sich nur das erste Wort und das zweite geht dann schon wieder unter und dann nehmen sie oft die Pasta.
Ja, oder ich preise dann das, was noch mehr da ist, auch selber an, dass ich dann sage, das schmeckt übrigens total lecker und so. Und dann ja, passt das auch. Also das klingt jetzt gerade vielleicht ein bisschen unehrlich, aber erstens finde ich, dass die Sachen schon gut schmecken, beide. Also ich finde es ehrlich gesagt auch Jacke wie Hose, was man da isst irgendwie. Und zweitens wollen wir ja dafür sorgen, dass ihr eine schöne Experience an Bord habt und wenn ihr dann glücklich seid und wir euch was Tolles recommenden können und ihr dann denkt, oh, lecker, lecker, dann haben wir eigentlich alles geschafft, was wir wollen.
Das ist das Ziel.
Oh, wir hatten jetzt auch auf dem letzten Flug, ich werde jetzt nicht sagen, was, weil sonst könnt ihr mich anhand der Pasta identifizieren, bei welcher Airline ich jetzt arbeite. Aber da haben wir in der Economy Class so eine leckere Pasta gehabt. Also ich war begeistert. Es war richtig gut. Also die Soße und ja, sehr exquisit.
Musst du mir dann erzählen, welche das ist. Ich habe letztens eine Kollegin nämlich gesehen, der hat die Pasta und ich glaube, wir sprechen über die gleiche Pasta, überhaupt nicht geschmeckt. Und dann hat sie angefangen, in der Küche zu kochen. Also sie hat dann irgendwie noch Tomatensaft drüber geschüttet.
Oh ja.
Und dann hat sie noch irgendwie aus den Salaten die Mozzarella-Würfel rausgeklaubt und irgendwie noch von irgendeiner Vorspeise noch irgendwas runtergeklaubt. Und so hat sie dann angefangen, in der Gelli herumzukochen. Das war sehr beeindruckend.
Aber das schmeckt tatsächlich wirklich gut, wenn du Tomatensaft, weil es ja wie eine Tomatensauce dann drüber machst, als Pfeffer. Und manchmal hast du ja noch Zitrone, das kannst du noch ein bisschen reindrücken, das schmeckt dann schon gut. Oder du gehst halt einfach vor in die Business und holst dir da was Anständiges.
Wenn noch was übrig ist, ja.
Und da hatte ich jetzt auch so was Leckeres. Das war irgendwie Rind, oh, mit so leckeren Beilagen. Und der Nachtisch, ich bin gestorben. Ich habe, also mit mich kann man mit Essen wirklich unfassbar glücklich machen. Und ich habe nach diesem Essen auf meinem Flugbegleitersitz gesessen und habe so richtig gestrahlt, weil ich so glücklich war, dass das so lecker geschmeckt hat. Oh Gott.
Bei mir war letztens in der Business Class, dass Veganerin ihr Essen nicht wollte, weil ihr Freund es für sie bestellt hat und sie wollte das aber nicht. Also er war Veganer und sie nicht und er hat einfach zweimal vegan bestellt und sie war dann irgendwie voll sauer, dass sie jetzt das vegane Essen gehabt hätte, weil wir viel zu wenig Essen gehabt haben. Und dann wollte sie ihr Dessert nicht und dann war das so eine geile Schokomousse und ich bin auch gestorben, wo ich die dann essen habe können, weil sie übrig geblieben ist und die war so lecker.
Oh, das glaube ich.
Also ja, mit Essen kann man uns sehr glücklich machen.
Ja, und wir finden es nicht schlimm, wenn ihr da yes antwortet, weil am Ende seid ihr wahrscheinlich auch etwas aufgeregt. Viele Passagiere fliegen jetzt nicht so häufig und ich glaube, das ist für die einfach so ein Happening und dann sind sie erstmal irritiert, wenn man ihnen eine Frage stellt und sagen einfach mal ja.
So, nächstes Klischee, wahrscheinlich das am häufigst genannte Klischee, wenn es um Flugbegleiter und Piloten geht, war, dass wir Flugbegleiter sowieso nur mit Piloten Sex haben, dass wir Flugbegleiter und Piloten an Bord plötzlich vergessen, dass wir eigentlich verheiratet sind und natürlich, dass wir ausschließlich nur Piloten daten würden. Möchtest du dazu was sagen? Ich glaube, du hast da spannende News zu erzählen.
Nee, ich fand das ganz kurz auch so lustig in der letzten Folge mit Flo und Felix, haben die doch diesen Spruch gesagt, irgendwas mit Gear ab, Ring ab. Ne?
Ja,
sowas. Genau. Da musste ich ziemlich lachen, weil das ja irgendwie auch dann in der Fliegerei auch so ein bisschen aufs Korn genommen wird. Und nein, also wir daten nicht ausschließlich Piloten und tatsächlich als kleiner Reveal kann ich sagen, dass ich jetzt mittlerweile auch in festen Händen bin und derjenige ist ein 60-jähriger Langstreckenkapitän. Nein, nein, und mein Freund ist tatsächlich nicht in der Fliegerei, ist in der Automobilbranche und Fußgänger und hat nichts mit der Fliegerei zu tun, außer dass er beruflich ab und an mal in der Gegend rumfliegt, aber nee, tatsächlich kein Pilot. Von daher kann ich dieses Klischee nicht bestätigen. Und du ja genauso.
Genau, bei uns beiden haben Fußgänger unser Herz erobert, kann man so sagen.
Ja.
Obwohl wir beide vorher auch Piloten gedatet haben, aber wie man sieht, sind wir damit nicht glücklich
geworden. Ja, auch wenn man jetzt natürlich auch nicht alle Piloten über einen Kamm scheren natürlich, sollte. Ja. Aber ja, die ich bis jetzt gedatet habe, haben jetzt nicht so dafür gesorgt, dass ich mich da jetzt für einen Flieger entschieden hätte. Und an sich, ich finde, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist übrigens sowieso nicht so, ich meine, jetzt sind wir vergeben, jetzt wäre natürlich die nächste Frage und vergesst ihr das jetzt im Layover und flirtet da in der Gegend rum? Nein, also es gibt bestimmt Leute, die das tun, aber genauso gibt es das auch in anderen Berufsgruppen, würde ich sagen. Klar, bei uns bietet es sich irgendwie nochmal mehr an, weil man irgendwie mehr unterwegs ist, aber ich erlebe das so selten, wenn nicht sogar gar nicht, dass da Leute, die in festen Händen sind. Also man hört dann immer so Stories, aber das ist dann immer nie einem selbst erzählt passiert, sondern man hat das dann immer von einem Freund oder so gehört. Und dann weiß man ja auch immer nicht, ob das so stimmt.
Bei mir ist es letztens tatsächlich so gewesen, dass ich das Gefühl gehabt habe, also die Kabinenchefin findet den Kapitän schon ganz gut. Also das war schon sehr auffällig und ich habe mir dann echt gedacht so, boah, die macht das aber echt sehr auffällig, bis ich draufgekommen bin, dass die zwei verheiratet sind. Und sie das aber eben, also die haben nicht den gleichen Nachnamen gehabt und die haben es auch nicht angesprochen. Und die war so sehr irritiert, weil ich bin irgendwann ins Cockpit gegangen und bin dann da vorne kurz gestanden, habe mit der Co-Pilotin geplaudert, habe mir den Sonnenuntergang angeschaut und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie sie seinen Kopf so streichelt und denkt mir so, what the fuck, was passiert da gerade? Und dann bin ich im Bus gewesen und dann sind die nebeneinander gesessen und dann haben sie dann irgendwann erzählt, so, ja, ach so, wir haben euch das gar nicht gesagt, oder wir sind verheiratet. Und dann haben wir so, okay, das löst jetzt sehr viele Fragen in meinem Kopf.
Ja, das ist immer die Frage, ne, ob man das jetzt dann irgendwie so sagt oder nicht. Ich weiß nicht, es ist dann irgendwie auch strange, weil eigentlich hat es ja gar nichts da zu suchen, weil man ja beruflich unterwegs ist. Aber auf der anderen Seite ist es schon irgendwie erhellend für die Crew dann, weil da geht es ja direkt ratter, ratter los, ne, so was. Und dann überlegt man sich da so, Und jetzt, wo du sagst, stimmt, ich hatte das neulich auch, dass eine Kabinenchefin und ein Kapitän sich überdurchschnittlich gut verstanden haben. Die waren aber jeweils mit anderen verheiratet. Und da habe ich mir stimmt auch gedacht, so, dass die sind jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu close miteinander. Das fand ich auch interessant. Ja.
Also ich glaube, dass sehr viele Flugbegleiter und auch Piloten sehr, aber auch wie in jedem anderen Beruf wahrscheinlich sehr outgoing sind und es dazu einladet, im Layover irgendwas Cooles gemeinsam zu machen. Mhm. Und ich finde aber, da muss dann echt jeder seine Grenzen kennen und seine Beziehung kennen und dann einfach sagen, so weit und nicht weiter. Und ich kenne auch viele Leute, die einfach so sehr flirty sind, ohne dass sie es jetzt irgendwie ernst meinen, aber die einfach von ihrer Persönlichkeit so sind. Und das darf man dann in dem Moment auch nicht zu ernst nehmen. Also ich finde so ein bisschen Flirten ab und zu ist nicht schlimm.
Ja, aber es ist ja dann eher, sehr dann nicht so aktives Flirten, sondern eher so ein Rumschäkern.
Ja, genau, Rumschäkern, rumgeblödel, so herum meine ich das. Das ist auch voll in Ordnung, aber also so, dass ich das so gesehen hätte, dass die dann aus einem Zimmer gemeinsam kommen oder irgendwelche ganz argen Storys habe ich tatsächlich noch nie miterlebt, persönlich.
Ja, und ich meine, wie du sagst, es ist halt normal, dass man im Layover auch Dinge gemeinsam unternimmt, erlebt und es einfach dann auch lustig ist und man sich gut versteht. Ich habe auch schon mit Cockpit-Kollegen alleine im Layover was unternommen, nicht weil ich die jetzt so ultra hot fand, sondern einfach, weil kein anderer was unternehmen wollte. Und natürlich können das auch total die netten Jungs sein, mit denen man da dann auch eine lustige Zeit hat auf einer kollegialen Ebene Und vielleicht kommt dieses Klischee auch ein bisschen daher, weil dann, ne, man erlebt so tolle Sachen zusammen und, also man erlebt ja wirklich tolle Sachen. Ich meine, man mietet sich ein Auto, fährt nach Napa Valley, geht da irgendwie in Mexiko zusammen auf die, in die Heißluftballone rein oder so. Oder Ballons, das ist, glaube ich, die Mehrzahl. und ich glaube, dann stellen sich viele Leute das so super romantisch vor. Aber nee, das ist... ja, eine coole Zeit. Das verbindet auf jeden Fall auch. Man freut sich auch, wenn man die Leute dann wieder trifft. Aber das heißt jetzt nicht, dass man am Abend da in der Kiste landet.
Nö. Ich habe tatsächlich einmal einen Co-Piloten gehabt, der ist mir auch schon sehr flirty vorkommen, bis ich dann erzählt habe, dass ich verlobt bin zu dem Zeitpunkt noch. Und plötzlich hat er dann erzählt, dass er ja eigentlich auch eine Freundin hat, schon seit 7 oder 8 Jahren und la la la. Und dann haben wir so gedacht, so ja. La la la.
Gibt's, ja.
Ja, oder es gibt immer solche und solche.
Oder jetzt zum Beispiel auf meinem letzten Flug habe ich mich so gefreut, denn ich habe auf meiner Crewliste gesehen, dass der First Officer der First Officer war, mit dem ich meinen allerersten Flug hatte. Und ich bin aus irgendeinem Grund schon echt häufig wieder mit ihm geflogen und ich freue mich einfach immer, wenn ich den sehe. Das ist so cool. Der hat sich auch so gefreut und meinte so, ah, schön, dass du da bist und cool, dass wir in der gleichen Crew sind und so. Und so da entwickelt, also Freundschaft ist absolut übertrieben, aber eine richtig schöne, kollegiale Verbindung, dass man sich einfach im Briefing sieht und einen coolen Umlauf zusammen hat und sich einfach freut. Und ich finde, das ist eher der Standard, finde ich.
Ja, kann ich so genau unterschreiben.
Genau. Aber ich musste so lachen, weil ich habe jetzt, ich habe einen guten Freund und der ist Kapitän bei uns und wir machen zusammen Musik. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt in der Folge?
Nee, ich glaube nicht.
Ah, ja, ich habe tatsächlich einen Kapitän bei uns kennengelernt, mit dem ich mich super verstehe und ich singe ja, habe ich glaube ich in einer der ersten Folgen mal erzählt und der spielt absolut genial Gitarre und wir haben jetzt bald unseren ersten gemeinsamen Auftritt zusammen und wir sind zufälligerweise mal auf der gleichen Crewliste gelandet und sind auch zusammen geflogen. Und dann saßen wir im Briefing und der Kapitän hält ja dann immer das Briefing und ich bin ja in der Nahrungskette relativ weit unten, dadurch, dass ich auch erst so kurz fliege. Und ich weiß noch, also er fand das auch richtig cool, dass wir zusammen fliegen und hat das dann im Briefing auch direkt angesprochen und meinte dann aber nur so, ja, Tati und ich, wir kennen uns ja auch, ne? Und hat sich voll gefreut und in dem Moment sehe ich so die Blicke von den Flugbegleitern, wo ich mir dachte, oh, jetzt geht das Kopfkino los. Das muss ich später mal auflösen. Und da habe ich dann auch direkt im Flieger gemeint, ja, wir sind total gut befreundet, wir machen nämlich Musik zusammen, la 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 la. Und die so, ah, okay. Und du hast richtig gemerkt, die haben schon gearbeitet und sich gedacht, in welcher Konstellation stehen die jetzt zueinander?
Bist du schon, bevor der Flug losgeht, hast du schon einen Stempel, die hat mit dem Kapitän XYZ.
Aber nein, man kann auch nur befreundet sein. Das hat sich sogar gereimt.
Ja.
Ja.
So, das nächste Klischee trifft sehr auf mich zu. Flugbegleiter laufen auf der Langstrecke immer mit Wärmflaschen herum. Mir ist immer kalt im Flieger, vor allem auf der Langstrecke. Bin immer voll dick eingepackt mit allen langärmeligen Uniformteilen, die wir so haben, die wir so anziehen dürfen. Und habe danach natürlich immer für die Pause meine Wärmflasche. Und in der Wache, wenn ich sitze, habe ich die auch immer so im Rücken. Also ich laufe jetzt nicht den ganzen Flieger damit herum. Aber ja, ich habe die schon auch dabei. Und was ich auch dabei habe, manchmal sind so Wärmepflaster, wenn ich meine Tage habe. Das hilft sehr gut.
Ja, das finde ich so spannend, weil es gibt, glaube ich, wirklich so zwei Lager da bei den Flugbegleitern. Ne? Die einen, die wirklich auch ihre kleinen Wärmflaschen sogar mit dabei haben. Das sind dann ja wirklich echt die süßesten Geschichten mit irgendwelchen coolen Hüllen auch drumrum und so. Ich finde das immer total gemütlich, wenn ich das dann auch sehe, wie die sich... Das ist ja auch so eine Art Einschlafritual, das man dann entwickelt. Ne? Du füllst dir deine Wärmflasche auf, nimmst sie mit in die Pause und das ist schon echt schön. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Mir ist tendenziell dann eher zu warm im Flieger, ja.
Ich habe da eher immer so das Gefühl, dass es so einen Streit um den Temperaturregler gibt zwischen den Flugbegleitern, die schon so ein bisschen älter sind und so langsam Richtung Menopause, Hitzewallung
gehen. Ja, und wir da auch mit Ende 20 schon zu. Ja.
Nein. Aber es ist sehr oft so. Oder die Kolleginnen, denen einfach eiskalt ist. Und vor allem ganz hinten im Flieger ist es oft wirklich sehr kalt. Und ich sitze dann auch immer mit Tee und Wärmflasche da. Es gibt übrigens bei Karstadt und bei Tchibo immer ganz süße kleine Wärmflaschen. Vor allem jetzt im Herbst und Winter kommen die ja immer wieder in die Kollektionen rein. Und ich habe auch nur so eine kleine Wärmflasche, das reicht dann auch voll. Und das ist voll gemütlich, dann im Bett zu liegen mit dieser kleinen Wärmflasche.
Oh. Ja, ich glaube, ich werde mir auch mal eine organisieren und kaufen, weil, wie gesagt, also allein als Einschlafritual finde ich das eigentlich gut, weil manchmal ist man dann irgendwie vom Flug noch so aufgedreht oder dann ist vorher noch irgendwas passiert oder so und dann, keine Ahnung, also passierte. Wir hatten jetzt zum Beispiel auf dem letzten Flug ein Medical und dann bist du da irgendwie gedanklich irgendwie noch da drin und dann kannst du vielleicht doch nicht ganz so schlafen, weil du dir irgendwie jetzt darüber noch nachdenkst oder so und da ist es ja schon cool, so eine Art kleines Ritual zu haben.
Auf jeden Fall. Und was ich auch voll nett finde, ist dann im Hotel, wenn man, also es gibt Hotels, die sind voll schön, aber man fühlt sich dann vielleicht nicht so wohl, weil es oft zu steril und modern ist oder das Zimmer ist nicht so schön. Dann finde ich, wenn man mit der Wärmflasche ins Bett geht, hat es nochmal so was Heimlicheres und dann kann ich da auch besser schlafen. Kleiner ja. Tipp am Rande.
Ich finde diese Anonymität in Hotels total toll. Also ich habe auf deiner Hochzeit, habe ich mir ein Airbnb gemietet und das fand ich eher weird, dann so in der Wohnung von jemand Fremden zu sein, der da ist. Aber gut, es ist ja dann natürlich eine Wohnung von jemand Fremden. Und dir ging es ja, glaube ich, gerade eher darum, heimeliges Gefühl. Ja. Aber viele sagen ja, dass sie dieses Airbnb-Style zum Beispiel, ne, dass sie das schön finden, so das Gefühl in so bewohnten vier Wänden zu sein. Aber ich finde das so toll in Hotels, wenn du da reinkommst, dann ist das Bett schön gemacht, das sieht so schick aus. Und dann steht da irgendwie willkommen und das finde ich total toll. Und dann breite ich mich da erstmal so aus und ich mag das.
Ich war mal privat in Berlin und dort, das war mega cool. Ich weiß nicht mal genau, in welchem Hotel das war. Aber irgendwo an der Friedrichstraße, ein relativ großes Hotel. Und da sind wir am Abend essen gegangen. Und wo ich dann zurück ins Zimmer gekommen bin, war mein Bett zurückgeschlagen. Dann sind die Schuhe so perfekt neben dem Bett gestanden. Und im Fernseher hat jemand dieses Kaminding angemacht. Also da ist jemand vom Hotel hingegangen und hat quasi mein Zimmer bettfertig gemacht. Das hat mich so glücklich gemacht. Ich denke, also ich hätte das voll gern, dass es mehr Hotels machen. Vielleicht kann man das irgendjemandem schreiben, weil das war richtig, richtig nett. Das ist mir immer noch so im Kopf geblieben, weil da habe ich mich richtig wohl gefühlt dann.
Das ist echt schön. Ich habe irgendwie mir das abgewöhnt. Ich habe immer diesen Privacy-Please-Hänger draußen und ich weiß nicht, irgendwie früher, vor 3 Jahren, als ich mit dem Fliegen angefangen habe, da habe ich auch immer mein Zimmer machen lassen und mittlerweile mache ich das irgendwie gar nicht mehr, weil mir ist es dann immer so peinlich, weil bei mir fliegt dann immer alles rum und wenn dann jemand das aufräumen würde, da würde ich mir denken, boah, nee, das ist mir gerade richtig unangenehm.
Bin eigentlich immer recht ordentlich, aber lustige Geschichte. Wo ich geheiratet habe, haben wir natürlich auch in einem, also nicht natürlich, aber wir haben in einem Hotel geschlafen und der Fotograf und der Videograf sind ins Hotel gekommen, um dort diese Get-Ready-Fotos und Videos zu machen und haben dafür das ganze Hotelzimmer umgebaut. Also wirklich so Lampen ausgesteckt, irgendwie in die Dusche gestellt, das Bett verschoben, also es hat ausgeschaut und wir sind dann natürlich, wie es bei jeder Hochzeit ist, ist es am Ende dann voll stressig gewesen. Dieses Zimmer hat ausgeschaut, wie als wäre eine Bombe drin eingeschlagen.
Oh nein.
Und ich habe mir nur voll oft wirklich während der Hochzeit gedacht, oh nein, wenn wir später ins Zimmer kommen, müssen wir das erstmal alles aufräumen, damit wir schlafen gehen können. Und dann sind wir heimgekommen, dann irgendwie so um 3:30 in der Nacht. Und das ganze Zimmer war einfach aufgeräumt. Es waren so Rosenblätter verstreut und der Champagnerflasche ist da gestanden. Und die haben alles aufgeräumt. Und mir war es so krass unangenehm, dass jemand ins Zimmer gekommen ist und das gesehen hat und sich gedacht hat, so, oh mein Gott. Ich glaube, bei Hochzeiten ist das hoffentlich normal. Aber mir war es echt so unangenehm. Und ich bin da sonst immer relativ ordentlich. Aber ich packe jetzt auch nicht aus im Hotelzimmer. Also mein Koffer liegt da immer offen irgendwo herum. Mhm. Aber sonst versuche ich immer alles dann am Platz zu lassen. Das sieht gar nicht so schlimm aus.
Ja, voll.
So, und das letzte Klischee, und damit kommen wir dann auch schon zum Ende der Folge, ist, dass wir als Flugbegleiter sehr viel damit beschäftigt sind, im Cockpit Essen und Trinken zu bringen und ihr selbstgemachtes oder selbst mitgebrachtes Essen aufzuwärmen.
So, Hauptteil unseres Jobs besteht daraus.
Baby zu sitten, nein.
Nein, ich glaube, also das fällt, glaube ich, einfach mehr auf, weil wir als Flugbegleiter direkt an der Quelle sitzen und wir snacken nebenbei, können uns immer direkt aus den Bordküchen was holen, unser Essen da essen und uns alles aufwärmen, wissen, wie alles funktioniert. Und ich glaube einfach, das wirkt so, weil Cockpit halt natürlich vorne im Cockpit sitzt und eben nicht den Zugang zu den Öfen hat oder sich nicht einfach mal schnell einen Kaffee machen kann, weil ich meine, die müssen da ja vorne sitzen und arbeiten. Und klar sind die dann auf uns angewiesen, dass wir ihnen Wasser bringen, dass wir ihnen auch mal einen Kaffee bringen oder was auch immer sie wollen oder Essen bringen, denn die können halt nicht ständig hin und her laufen. Die Cockpit-Tür muss ja auch aus Sicherheitsgründen also nicht so häufig geöffnet werden, sollte ja möglichst geschlossen bleiben immer. Und von daher, ja, sind wir da diejenigen, die da ein bisschen den Kellner aufspielen.
Ja. Ich finde es prinzipiell aber immer ganz gut, wenn das Cockpit so einen Einführungstag in die Küche hätte, wo sie mal sehen, okay, wo ist das Wasser und wie funktioniert die Kaffeemaschine? Weil es gibt ganz viele, die oft so hilflos davor stehen und die mir denken so, Schatzi, du bist Kapitän, seit wann fliegst du denn bei uns? Du müsstest doch irgendwie langsam mal wissen, wo das ist. Also wenn es jetzt darum geht zu fragen, oh, habt ihr noch was zum Essen übrig? Oh, wo ist es denn gestaut? Weil das ist wirklich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn es so darum geht, sich die Kaffeekanne zu nehmen, einen Becher zu nehmen und es selber einzuschütten, denke ich mir echt so, come on, ja. Das kriegst du hin.
Obwohl ich da auch echt, dadurch, dass es keiner macht, irritiert bin, wenn es dann jemand macht, weil ich mir dann denke, oh nee, Finger weg, ich mache nicht alles hier unordentlich, dann mache ich es lieber für dich. Weil manche, die fangen dann auch an, irgendwas zu machen und mittendrin haben sie dann irgendwie keine Ahnung mehr und gucken dich dann so hilfesuchend an. Und dann denke ich mir so, nö, ach dann, ich habe da auch gar kein Problem mit, das zu machen. Ich mag das auch. Ich meine, ich mache das ja auch für die Passagiere und dann mache ich das auch für Cockpit. Also von daher.
Ich bin letztens mit einem Kapitän geflogen, der hat so seine eigene Kaffeemaschine dabei gehabt und hat dann für die ganze Crew irgendwie, was nennt, Aeropress oder so heißt das, richtig leckeren Kaffee gemacht. Und das war sehr nett. Das also, ist echt cool. So kann es auch gehen.
Das hat mein Bruder auch. Und das gibt es ja einmal irgendwie, das ist ja wie so ein Siebträger-Einsatz, ne? Und dann gibt es das entweder zum Pumpen oder automatisch, ne?
Ich glaube, das war zum Pumpen. Er hat auch schon relativ lange dafür gebraucht. Aber man hat gesehen, dem macht es voll Spaß. Und der ist dann da irgendwie mal ans Gate gegangen und hat da in der Pause irgendwo mal so süße Teilchen geholt. Oder er hat dann auch irgendwann gecheckt, dass ich halt normale Milch trinke und hat mir dann von oben sogar ein Cappuccino mit Hafermilch geholt vom Flughafen irgendwo, damit ich nicht immer schwarzen Kaffee trinken muss. Und ich finde, so kann es halt auch gehen. Das fand ich total nett, ist nicht selbstverständlich, passiert auch nicht so oft, aber wenn es dann passiert, dann freue ich mich umso mehr.
Ja, weil das ist wirklich eine Sache, die Piloten schon ab und an mal machen, ne? Dieses dann hochlaufen, wenn wir da Turnaround haben, also wenn wir irgendwo am Flughafen sind und kurz Zeit haben, weil der Flieger jetzt zum Beispiel gerade sauber gemacht wird oder so, dass sie dann ins Terminal reingehen und dann für die Crew ja Kaffee holen oder auch irgendwelche Besonderheiten, die es halt in dem Land gerade gibt. Also zum Beispiel in Portugal ist das immer, ich kann es nicht aussprechen, wie heißt das?
Pastelinata? Ich habe es jetzt bestimmt auch wieder falsch gesagt.
Ja, und das dazu habe ich übrigens ein sehr komisches Verhältnis, weil ich mag die eigentlich gar nicht, weil mein absoluter Horror ist Blätterteig und Wackelpudding, Vanillepudding. Ich finde Blätterteig eklig und ich finde Vanillepudding eklig. Und das Gebäck vereint ja so beides irgendwie in einem. Aber alle sagen immer, oh, das ist so lecker, das schmeckt so gut. Oh, wir sind in Portugal. Oh, wir müssen es unbedingt holen. Und jedes Mal esse ich mindestens eins, wenn nicht sogar zwei. Und ich sage jedes Mal vorher, ich mag es eigentlich nicht. Aber beim letzten Flug habe ich schon gesagt, irgendwie fange ich gerade an, es zu mögen. Weil irgendwie alle immer sagen, es ist so lecker und du musst es unbedingt essen. Und jetzt merke ich schon, wenn ich nach Portugal fliege, dass ich mir denke, oh, da müssen wir unbedingt dieses Gebäck holen. Obwohl ich es eigentlich gar nicht mag. Oh.
Ich mag das total gerne. Ich habe das erst letztes Jahr irgendwie kennengelernt und ich habe dann in Lissabon auch eine vegane Bäckerei gefunden, die das machen. Und wo ich dann zum ersten Mal dort war, habe ich mir gedacht, so okay, jetzt holst du dir die und bin dann am ersten Tag hingegangen, habe mir so zwei geholt, fand es mega lecker und bin dann am nächsten Tag nochmal hingegangen. Ich glaube, eine Stunde zu Fuß im strömenden Regen, wow, weil ich die so gern mag. Das ist wirklich, bin Fan. Also.
Dann bringe ich dir das nächste Mal welche mit.
Oh ja, voll gern. Zimtschnecken mache ich auch gern und Franzbrötchen genau immer.
Boah, Zimtschnecken. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Leben anscheinend bis vor 2 Jahren noch nie eine Zimtschnecke gegessen. Und ich habe es mir auch immer nicht so lecker vorgestellt, weil ich generell nicht so der Gebäcktyp bin. Und ich irgendwie dachte, das schmeckt so ein bisschen wie Mohnschnecken oder so. Und die finde ich auch, das ist so, manchmal mag ich es, manchmal nichts, meistens nicht. Und irgendwann waren wir in Stockholm und da hat auch der Kapitän Zimtschnecken gekauft. Und dann hat hat die Kaminchefin die auch aufgewärmt und so und hat jedem eins in die Hand gedrückt. Und ich dachte so, ja, komm, okay, dann ist es halt jetzt. Und dann habe ich reingebissen und ich habe mich direkt verliebt. Oh mein Gott, dann war das noch so warm, fluffig. Es war morgens, ich weiß noch genau, wo ich in diesem Flugzeug saß. Ich saß nämlich in der letzten Reihe, der Flieger war fast leer und wir hatten den Service schon beendet. Und ich saß in der letzten Reihe und habe da in diese Zimtschnecke reingebissen. Und ich dachte so, oh, das gibt's ja gar nicht. Wie lecker. Oh, und seitdem bin ich absolut süchtig nach Zimtschnecken.
Da gibt es in unserer Stadt auch sehr viele gute Läden. Da können wir mal gemeinsam hingehen, wenn du möchtest.
Ja.
Auf unseren nächsten Coffee-Date.
Ja, sehr gerne. Auf der Jagd nach der besten Zimtschnecke.
Genau. Ja, das waren unsere oder eure Klischees, die ihr uns eingeschickt habt. Vielen Dank dafür.
Ja, wir freuen uns, dass die Beteiligung da so rege ist und dass immer wieder so viele Leute uns auch so nette Nachrichten schreiben. Wir schaffen es nicht immer direkt darauf zu antworten. Das wollte ich auch nochmal sagen. Wir haben manchmal zwischendrin Zeit, es zu lesen, aber wir wollen uns natürlich auch die Zeit nehmen, euch darauf zu antworten und halt auch ausführlich. Und schreibt uns aber gerne trotzdem immer weiter, auch bei unseren Umfragen in den Stories, wenn es um neue Folgen geht und so. Auch wenn wir nicht antworten, haben wir das auf dem Schirm und machen uns Notizen, schreiben uns das auch auf. Und wir freuen uns einfach unglaublich, dass immer mehr dazu kommt. Und ja, so das Interesse an unserem Podcast immer weiter wächst und das macht uns sehr, sehr glücklich.
Ja, kann ich genauso unterschreiben.
Und unsere nächste Folge wird dann ja genau eine Folge über eure besonderen Erlebnisse. Und ich habe es mir auch schon durchgelesen und gescreenshottet und rausgeschrieben und da sind wirklich süße Geschichten dabei. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns immer noch eure besten Flieger-Stories schicken, dann nehmen wir die gerne auch in die nächste Folge auf. Und wir freuen uns sehr darauf, euch quasi teilhaben zu lassen an den Nachrichten, die wir so bekommen. Wir werden es, denke ich mal, ich weiß nicht, anonym machen. Ihr könnt uns nochmal schreiben, möchtet ihr anonymisiert, wenn dann in Folgen oder zitiert werden, weil da bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob Leute das vielleicht auch mal cool finden, hier namentlich genannt zu werden oder nicht. Könnt ihr uns gerne auch nochmal schreiben.
Ich glaube, da müssen wir die Leute sowieso nochmal anschreiben, die schon eine Story eingeschickt haben. Aber für alle, die jetzt noch neu dazukommen, bitte das gerne dazu schreiben. Und ich glaube, wir haben eh schon relativ viele Einsendungen. Wahrscheinlich werden es dann eh schon zwei Folgen, die wir daraus machen müssen.
Aber ich lese die auch immer so gerne
einfach. Ja, es sind einfach voll die coolen Stories und wir möchten da nichts auslassen oder weglassen. Und das wird eine coole Reihe oder Serie werden. Da freue ich mich auch voll.
Ja, und wir können ja auch mal wieder einfach so eine Galley-Talk-Plauder-Folge machen. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, ne?
Ja.
Ja, Mensch, stimmt. So viele Ideen. Und ja, wir nähern uns übrigens jetzt noch nicht ganz, aber unserem Einjährigen ist mir neulich aufgefallen.
Ja.
Das ist bald. So krass.
Drei Monate oder so in etwa, ja.
Wir haben am 1., war das nicht sogar der 1. Januar, wo wir es hochgeladen haben? Oder der 2., 3.?
Ganz am Anfang vom Januar, ja, müssen wir mal reinschauen.
Es war unglaublich und wir saßen ja wirklich hier und haben dann gesagt, so, jetzt machen wir jetzt einfach mal einen Podcast. Und jetzt, ich kann es immer noch nicht glauben, wenn ich mir die Klicks von unseren Folgen angucke, wie viele Leute unseren Podcast hören. Das ist unbeschreiblich. Toll, und toll, toll.
Noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn wir dann mit dem Einjährigen auch die 1000 Instagram-Follower knacken würden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Es fehlt jetzt nicht mehr so viel. Also wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann bitte das sehr gerne machen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auch sehr gerne Bewertung schreiben. Und ja.
Ja, genau. Bewertet uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo auch immer ihr uns hört. Da freuen wir uns sehr. Ich glaube, wir haben nämlich bei Spotify jetzt auch schon die 100 Bewertungen geknackt und sind mittlerweile dreistellig. Yes.
Und wir haben fast nur 5-Sterne-Bewertungen. Das freut mich noch viel mehr.
Das ist wirklich schön. Da freuen wir uns wirklich. Ich finde es so witzig, weil man kann, glaube ich, gar nicht sehen, wer einen wie bewertet hat. Ne? Das wird immer nur der Durchschnitt, glaube ich, gezeigt.
Der Durchschnitt, genau. Ich glaube, wir sind bei 4,8 oder 4,9.
Ja, das freut uns natürlich. Und wir möchten uns nochmal für die Soundqualität der letzten Folge entschuldigen. Ich hoffe, dieses Mal ist es besser. Wir mussten heute nämlich wieder remote aufnehmen, falls es euch nicht aufgefallen ist, wisst ihr es jetzt. Und wir sind immer noch dabei, ein bisschen technisch herauszufinden, wie wir das am besten machen und werden jetzt wahrscheinlich auch mal,
weiß ich nicht, in Mikros investiert.
Genau, weil das mit dem Schrank ist schon eine coole Geschichte, aber wenn man remote aufnimmt, dann funktioniert das manchmal nicht so.
Vor allem, wenn man dann irgendwo im Layover ist und zwar einen Kleiderschrank hat, aber der absolut leer ist, dann bringt das überhaupt gar nichts, weil wir stecken unsere Handys immer in die vollste Pullover-Schublade, damit da der Schall geschluckt wird. Und sagt man das so? Ist es richtig? Ja. Die Nebengeräusche geschluckt werden.
Ja.
Und in einem leeren Hotelzimmer ist das echt schwierig. Deswegen haben wir uns da schon ein bisschen reingelesen, aber noch kein Mikro bestellt. Aber vielleicht ist da jemand dabei, der sich da damit ein bisschen auskennt, der uns Empfehlungen geben kann.
Ja.
Das und jo.
Ja, damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wo auch immer ihr das jetzt hier gehört habt. Und gebt uns gerne Feedback wieder zur Folge. Schreibt uns eure Themenwünsche, Geschichten, Tipps und Tricks und alles, was ihr uns gerne mitteilen möchtet. Und wir sagen Happy Landings und
bis zum nächsten Mal. Happy Landings.
Wir befinden uns nun im Landeanflug und hoffen, dass euch die Folge mit uns gefallen hat. Folgt uns gerne bei Instagram und Spotify und lasst uns eine Bewertung da. Wie immer könnt ihr uns gerne eure Themenwünsche per E-Mail oder lieber noch auf Instagram schicken und wir lassen euch zwischen den Top 2 für die nächste Folge entscheiden. Bis dahin und
always happy landings!
Eure Heldinnen in Strumpfhosen.